Und das war bei mir eigentlich auch, muss ich sagen, die ganze Radsportgeschichte. Ich habe gesehen, ich bin kein guter Rennfahrer. Und habe dann als Betreuer und Organisator gleich wesentlich bessere Erfolge gehabt. Und dann war für mich das eigentlich klar, warum sie mich schinden. Ja. Es hat sich halt schnell rumgesprochen in der Profiszene. Da in Bayern, da ist es schön. Da hast du keinen Stress, da hast du gute Wirtschaften. Ich meine, die Skispringer, die sind ja schon bloß noch hart und vorne. Aber die Radlfahrer, die sind mittlerweile auch ja, S-Trikots. Du musst immer kleinere Trikots bestellen für die Spitzenreiter-Trikots, gelbe Trikot, blaue Trikot, weiße Trikot und so. Ja.
Servus und herzlich willkommen zur mittlerweile 48. Episode des Wartenmäger-Podcasts. Heute ratschen wir mit dem Wartenmäger-Urgestein, Radsportlegende und Mitbegründer der Bayern-Rundfahrt, an Ewald Strohmeier. Über seine Leidenschaft zum Radsport, seine Anfänge als Organisator von Radrennen, die in Wartenberg mit der Tour de Rockelfing begann, die wilden Zeiten beim Münchner Sechstagerennen, sein Lebenswerk die Bayern-Rundfahrt, wie er fast halb Wartenberg motivierte, bei der Tour mitzuhelfen, warum die Größen des Radsports so gerne mitgefahren sind und wir erfahren die Gründe für das Ende der Bayern-Rundfahrt. Wir reden auch über Doping, Carbonräder und warum Radsport gerade nach Corona wieder so einen Boom erlebt. Ewald hat auch konkrete Ideen, wie man wieder ein Radrennen in Wartenberg etablieren kann. Viel Spaß beim Zuhören! Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. So, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute mit der Wartenberger Radsportlegende, ein Ewald Strohmeier. Grüß dich, Ewald.
Aber die Ehre, grüß euch.
Und natürlich wieder am Start der Thomas Rademacher. Servus, servus, Thomas.
Servus, grüß euch.
Ewald, Tour de France ist gerade am Start, läuft gerade. Verfolgst du das noch aktuell?
Ja, freilich, logisch. Ich bin im Radsportgeschehen ja noch voll mit dabei. Zwar nicht mehr bei den Profis selber, aber bei den Amateuren. Und die Profis, Tour de France muss man anschauen. Wenn ich bloß denke, der erste Etappensieger, der erste Träger vom gelben Trikot in dem Jahr, der Romain Bardet, der war bei der Bayern-Rundfahrt mit dabei und hat da einen zweiten Platz in der Nachwuchswertung gewonnen. Oder John Degenkolb, der jetzt in Frankfurt lebt, der ist natürlich auch mit dabei, aktiv im Renngeschehen bei DSM Firmenich. Das ist der Rotkapitän und der hat bei uns zum Beispiel die allerletzte Etappe der Bayern-Rundfahrt in Nürnberg gewonnen.
Okay. Warst du selber auch mal vor Ort? Hast du mal?
Ja, schon mehrfach, klar. Man hat damals gute Zeiten gegeben bei Telekom, muss man sagen, da ist man eingeladen worden. Da ist man meinetwegen nach Köln geflogen. In Köln war dann Chartermaschine da und dann zum Etappenziel bei der Tour de France. Das war schon öfters so. Aber auch privat sind wir nach Freiburg gefahren oder in die Alpen. Das ist ja doch naheliegend, dass man sich Tour de France anschaut.
Wann war das erste Mal, dass du das angeschaut hast live?
Weißt du das noch? Das sind Fragen. Also ich sage mal, in der guten Zeit, vor 20 Jahren, so in der Richtung, dass ich das erste Mal bei der Tour war. Früher hätte man sich das nicht leisten können im Prinzip, ja, weil wie kommt man da hier und wenn, dann hätte man ja ein Ziel dort sein und da kosten so Eintrittskarten an 500 Euro irgendwo.
Wirklich?
Und ja, das ist abartig und wenn man dann schaut nach Paris, ich war in Paris auch eingeladen gewesen zum Finale, aber da ist mir dann der Stress doch zu groß, weil wenn ich dann 200 Meter vor dem Ziel sitze und dann kosten Eintrittskarten ein irres Geld, dann sehe ich im Fernsehen auch zum
Liefern. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass das so teuer ist.
Also auf den reservierten Plätzen und abgesperrte Plätze, da ist das richtig teuer. Ja. Also da ist das auch in die Teams untereinander, ist es eine extreme Währung. Ja. Es gibt aber eine Verpflichtung von Mannschaften bei anderen Rennen oder für kleine Rennen. Was dann, okay, dann haben wir aber noch Karten dafür für Paris oder so, irgendwie solche Dinge. Also es ist echt irre. Wenn du natürlich an einem Berg stehst, da zahlst du nichts, aber du musst halt früher dort sein, weil die Straße früher gesperrt wird. Ja. Weil in der Früh, wenn du kommst, dann bist du wahrscheinlich spät dran, weil die Straße zu ist.
Ja. Ja. Und dann ist das Erlebnis halt wahrscheinlich ja nicht so überragend, oder?
Doch. Und man muss auch sagen, im Radsport ist das Schöne eigentlich, das wirklich Schöne, dass da keine Gegner gibt in dem Sinn. Es gibt keine Hooligans, es gibt nur nette Leute. Da, wenn du hinkommst und kannst nicht einmal Französisch und die anderen bieten da eine Brotzeit oder Essen und einen Rotwein und sonst was mit Händen und Füßen redest mit denen. Das ist einfach ganz normal. In Italien auch. Wir waren einmal in einer Weltmeisterschaft in Verona unten. Und ja, du redst mit alle Leute, bist mit alle beieinander, isst und trinkst mit alle. Bloß hat dann ein Spanier gewonnen. Und dann ist die Stimmung einfach abgefallen, weil keine spanischen Fans da sind. Da war ein Holländer, hätte ein Holländer gewonnen, war die Hölle los gewesen. Deutscher, Italiener sowieso, ist klar. Aber Spanier, die fahren halt nicht so raus. Da, ja. Aber sonst ist das untereinander wirklich sehr, sehr angenehm. Das muss man sagen, das ist
aber was, auf was achtest du, wenn du die Arena anschaust? Schaust du den Radl an, wie es...
Nein, gut, Radl selber, also die Technik, das ist der Wahnsinn und da beschäftige ich mich nicht. Also ich bin halt immer nur der, der auf die Organisation schaut. Das ist für mich so und oh, wie ist das alles organisiert? Mhm. Sind die Fahrbahnteile gut abgesichert? Ist die Zielgerade wirklich eine Gerade? Weil die Gefahrenpunkte für alle sind ja extrem und man kann doch das nicht eigentlich, dass man sagt, man macht irgendwas, wo sich die Fahrer leicht verletzen können. Ich meine, das ist eher ein Beruf, die müssen es ausüben können. Und wenn die verletzt sind, das muss nicht sein. Verstehe jetzt zum Beispiel nicht im Fußball, warum einer dem anderen da mit den Stollen auf Zehen draufsteckt und sonst was oder auf dem Vorderfuß. Eigentlich müssen wir sagen, Leute, es ist unser Job. Und einer verletzt doch den anderen nicht absichtlich. Mhm. Also das, muss ich sagen, ist wirklich schön im Radsport. Da gibt's das nicht. Da haut keiner den anderen rein oder was. Es gibt schon mal das, dass er mal eng wird mit Ellenbogen und sowas.
Also da gibt's ja diese meisten Stürze,
das, wenn er Ellenbogen ausfährt. Da gibt's schon. Aber da werden's auch brutal geahndet. Wir haben erst vor zwei Tagen, glaube ich, gehabt, den deutschen Phil Bauhaus, der war Vierter oder Fünfter gewesen, der war dann Letzter.
Okay.
Der war 171. Der wäre brutal durchgegriffen. Ja. Also da gibt es jetzt gar gelbe Karten, sondern erst gleich
raus.
Ganz hinten. Okay. Ja. Und das ist, finde ich, eigentlich keine schlechte Lösung. Also. Uh-huh. Weil warum soll man sich selber verletzen? Mhm. Verstehe ich nicht, geht mir nicht in den Kopf. Ja.
Also du schaust das Ganze innen so aus Sicht des Organisators schon.
Ja, schon. Schon ziemlich viel. Ja.
Wann hast du da eigentlich deine Liebe zum Radsport entdeckt?
Das war eigentlich ganz jung. Ich bin, nachdem ich in 4 Jahren in Wartenberg in Grundschule gegangen bin, in der alten Schule noch darum, die ja heute umfunktioniert ist, war ich 2 Jahre im Josefsheim, da war damals noch eine Heimvolksschule, eine ganz normale Volksschule. Ja. Und das war schon eine Drillschule, also da hast du immer Nachmittag auch Schule gehabt. Während in der Marktschule, da hast du einfach 8 bis um 12 Schule gehabt, was anderes hat es nicht gegeben. Mhm. Und da hast im Josefsheim war Nachmittag Unterricht und auf die Nacht noch Hausaufgaben machen und lernen und so. Und da bin ich dann in die Realschule gekommen nach Mosberg, bin da 4 Jahre mit dem Radl nach Mosberg gefahren, weil Bus hat es nicht gegeben, zu der damaligen Zeit, Verkehrsmittel hat es wenig gegeben.
Mitte der 60er Jahre
dann, oder? Ja, das war ja Anfang. 63, 64, okay. 65, okay. So in der Richtung.
Ja.
Und da ist man halt mit dem Radl gefahren und das hat Spaß gemacht und irgendwo ist das zum Radl gekommen. Und mein Bruder, der war in München beruflich und hat da mal ein Radlerrennen, ein Kriterium, wenn wir es mir in Wartenberg haben, hat es da am Marsplatz gegeben und da war der Fausto Coppi da, das ist die Legende, die italienische Legende der früheren Zeit, ja. Und das hat ihn so begeistert und der hat von dem so verzeiht, dass ich gesagt habe, ich muss auch Radl fahren. Ja. Und ich bin halt dann einmal mein allererster Rennen. Ein Wahnsinn, wenn man sich das heute vorstellt, wie die Eltern mit den SUVs ihre Kinder fördern. Sag ich jetzt einmal, ich bin nach der Schule in Mosberg mit dem Zug, mit dem Radl dabei, nach Minger gefahren, in den Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof und da drüben war so ein Anfängerrennen. Erster Schritt hat das geheißen. Da bin ich mitgefahren. Und dann bin ich wieder mit dem Zug in den Hauptbahnhof und wieder auf Muschberg und dann mit dem Radl wieder heim. Mhm. Das war mein erster Rennen. Ja. Ja. Mein Vater ist 60 gestorben, wir haben kein Geld gehabt. Also, man hat mit allen Mitteln schauen müssen, wie geht's überhaupt. Ja, ich habe auch da kein Rennradl gehabt. Das war halt ein Radl mit Dreigangschaltung. Mehrer hat es nicht gegeben damals. Man konnte sich das echt fast nicht vorstellen.
Wie hast du da abgeschlossen?
Bitte?
Wie hast du da abgeschlossen bei dem Rennen? Bei dem
Schlecht.
Aber Spaß hat es gemacht.
Schlecht. Wir haben es aus dem Rennen genommen, weil ich überrundet worden bin. 1000 Meter Runde und da bist du überrundet worden, dann hat es geheißen, du musst raus. Aber mein Gott, nein, das hat die Liebe zum Radsport eigentlich nicht gestört. Mhm. Ja, und ich denke, Niederlagen gehören dazu.
Und die anderen Teilnehmer, waren die dann schon besser ausgerüstet oder kannst du dich erinnern?
Nein, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß bloß, ich könnte nur sagen, wer der Kampfrichter war, mit dem habe ich viele Jahre dann ja noch zusammengearbeitet, okay. Aber es war auch ein spezieller Typ, aber was soll's, das gibt's.
Und weißt du noch, wann es dann der erste richtiges Rennradl leisten hast können?
Ja, also ich habe eigentlich lange Zeit nur gebrauchte Radl gehabt oder dort zusammengebaut oder zusammengeflickt oder sonst noch was, muss man sagen. Und erst viel später dann, da glaube ich, war ich schon 20 Jahre, wo mir das erste Rennradl kaufen habe können. Ja, mhm. Weil es war schier nicht möglich gewesen, weil einfach das Geld nicht da war. Mhm. Ja. Und es hat Wichtigeres gegeben, du musst schauen, dass du in die Arbeit kommst. Ich habe Betonbauer gelernt und das war in München oder in Mosberg oder sonst noch was. In Mosberg haben wir Brücken gebaut, da bin ich auch mit dem Radl nicht gefahren. Klar, Auto haben wir nicht gehabt und was anderes auch nicht.
Ja, ja. Ja. Wie kann man sich das damals vorstellen, die Zeit in Deutschland, der Radsport? Weil ich weiß auch so alte Filme, so französische, italienische Filme, da sieht man ja viele Rennradlfahrer schon, wenn es dann Don Camillo und Peponi anschaust.
Ja. Ja gut, ich meine,
Frankreich... Hat es das in Deutschland?
Nein, Frankreich, Italien, das sind halt Radsportnationen. Wenn du sagst, in Frankreich gibt es, glaube ich, 400 Radrennbahnen. Wir haben in Deutschland vielleicht 10. Mhm. Ja? Da jede kleine Stadt hat eine Radrennbahn. Mhm. Ja? Und wir, was haben wir? Und auch damals, mei, wir haben noch Rennradl gehabt. Und was das dann für Rennradl waren? Ich meine, das waren Stahlrahmen, die haben vielleicht dann einmal, weiß ich nicht, 8-Gang-Schaltung oder was, dann später hat es einmal eine 10-Gang-Schaltung gegeben, gell. Das war halt so. Aber die sind auch schnell gefahren. Und alle sind so gefahren. Mhm. Ja. Ja. Leider war halt da die Begeisterung nicht mehr da, wie es früher war. Wir haben ja Zeiten gehabt, haben sie in Moosburg eine Radrennbahn gehabt. Da waren richtige Radrennen, da war die Hölle los, da waren tausende Leute in Moosburg.
Wo denn? Wo war das?
Ach, ich weiß nicht. Neustadt da unten irgendwo, da glaube ich war das. Aber da war richtig was los. Ja. Also, es waren halt einfach andere Zeiten. Da war der Radsport, das, was vielleicht heute Fußball ist.
Ja.
Ja. Da sind Leute hingegangen. Rosarennen und Radlerinnen. Ja. Das waren halt die großen Sportarten. Fußball ist ja dann, wenn du sagst, also die Wunder 1154 oder was, früher, was hat es gegeben? Ich meine, es hat ja auch keine Bundesliga gegeben. Mhm. Ja, es war alles im Fußball ganz, 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 ganz klar. Und das Radlfahren, das war schon richtig groß.
Ich habe da mal einen Fernsehbericht gesehen, in den 20er Jahren, also dieses Steherradrennen, wo sie in Berlin damals ein riesiges Stadion gegeben haben mit 20.000 Zuschauern.
Ja, freilich. Klar. Also,
der Sport, den gibt es ja fast gar nicht mehr jetzt, oder? In Versenkung verschwunden.
Steherrennen hat es in Nürnberg noch gegeben, im Reichelsdorfer Keller, weil da brauchst du eigentlich eine längere Bahn. Heute ist der Standard, man geht ja immer von der Olympiade aus und als olympische Disziplinen, hast du eine Bahn, die 250 Meter lang ist. Und bei den Steher ist die schlecht, weil die fahren hohe Geschwindigkeiten, die fahren 80, 90 und da brauchst du eine längere Bahn, weil der Kurvendruck, das geht nicht, das kannst du nicht fahren. Und der war 400 Meter, 500 Meter, Bregenz war 500 Meter, da bin ich einmal eingeladen gewesen, da dort zum Fahren. Aber jetzt überlege ich mal von Wartenberg nach Bregenz. Ja. Meine Mutter, die hat 143 Mark Rente gehabt und ein bisschen was verdient und mit mir noch ein Auto gefahren und dann sollst du nach Bregenz fahren. Damals hat es keine Autobahn gegeben, da hast du einen Tag gebraucht nach Bregenz. Mhm. Ja, also das sind alles Dinge gewesen. Es wäre schön gewesen, wenn das gegangen wäre, aber ja. Man hat sich das schlicht und einfach nicht leisten können. Ja, klar. Aber das war bei mir eigentlich auch, muss ich sagen, die ganze Radsportgeschichte. Ich habe gesehen, ich bin kein guter Rennfahrer und habe dann als Betreuer und Organisator gleich wesentlich bessere Erfolge gehabt und dann war für mich das eigentlich klar, warum sie mich schinden.
Ja.
Ja, das ist ein Krampf. Ja. Also, wenn ich was anderes besser machen kann, dann mache ich das andere
das
besser.
Das war jetzt die Frage gewesen, warum oder wie bist du dann zu deinen ganzen Funktionärstätigkeiten gekommen? Ja. Weil du jetzt kein guter Rennfahrer warst oder hat dich das einfach auch nicht mehr gejuckt oder hast du irgend so ein, hast du gesagt, ich muss jetzt einmal irgendwas organisieren, wie zum Beispiel da die Tour de Rappenfing?
Ja, genau, das ist jetzt zum Beispiel der Punkt. Wartenberg, da hat es Zolle gegeben. Oder gibt es ja heute noch Solidarität? Ja. Rad- und Kraftfahrerbund oder Radlerverein Solidarität Wartenberg, da war der Rieger Isi und was so alte Leute halt, und da war ein bisschen mehr Motorradl fahren und sowas, vielleicht ein bisschen Rallye oder Zuverlässigkeitsfahrt mit Autos, sowas ist schon aufgekommen, gell. Mhm. Also das ist schon ein bisschen gewesen im Bergcafé drum. Die haben früher, die Wartenberger, die haben früher Radballer gehabt und Kunstradfahrer. Da war ein Bergcafé, war so ein Lädl neben dran und da sind die gefahren.
Kunstradfahrer, ehrlich?
Kunstradfahrer. Da waren die Maschinen noch da. Mhm. Weil ich damals, was war denn da, 15, 16 Jahre, wer da dazugekommen bin, da sind wir natürlich auch mit denen ein bisschen umeinander gefahren. Da hast du eine Navi, du kannst ja vorwärts, rückwärts fahren und so. Ja. Ja, war eine schöne Geschichte. Ich meine, das war ein ganz toller Sport. Aber, du brauchst auch eine Halle wieder. Wo hast du eine Halle? Wo hast du eine Fläche, dass du auftreten kannst? Mhm. Ja, die sind auch im Freien gefahren, die sind auch in der Klinik hinten. Da war ja auch so eine Eisfläche, da war ja mehr ein Eisstadion und Rollschuhfahrer. Rollschuhfahren hat es damals noch gegeben.
Ja, ja. Die berühmte Rollhockey-Mannschaft.
Ja, da sind die Kunstradfahrer und sowas auch auftreten. Ja. Aber da bin ich halt dazugekommen und dann das Radfahren gefallen und die anderen haben natürlich auch gesagt, Herr Gott, da ist was da, kann man machen, macht man Radlerinnen. Dann sind wir auf das gekommen, Rocklerfing um, das war frisch teert. Der Kleinberger war da als erster Betrieb da war Stadt und Ziel bei der Glaserei, wo heute Bayernglas ist, war ja Kleinberger. Und darüber, das war eine super Geschichte, das erinnere ich. Das zweimal, dreimal gelaufen. Mhm. Ja. Und ich hab die so motivieren können, als junger Kerl, habe ich die alten Herrschaften so motivieren können und sagen, jetzt machen wir ein Erdinger-Rennen, dann sind wir ums Langstuhl drüber. Das war, glaube ich, beim Volksfest oder was. Langstedt rüber ein Rennen gefahren und in Moosburg haben wir es auch gemacht. Und aus dem Moosburger Rennen raus ist dann der RSV Moosburg entstanden. Aha. Weil da waren auch Interessen da. Und Soli-Wartenberg, das war früher ja der Dachverband, die Solidarität, der Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität, das gibt es heute auch noch in Deutschland, ist aber vollkommen unbedeutend. Aha. Ja, die sind, warum auch immer, beim Landessportverband dabei, beim Bayerischen, also dubiose Geschichte fast, muss man sagen. Und der richtige Rennsport geht nur über den Bund Deutscher Radfahrer. Der ist beim Weltverband und beim DOSB, was die anderen nicht sind. Mhm. Und darum ist auch später dann Soli-Wartenberg zum Bund Deutscher Radfahrer gegangen und weg vom Rad- und Kraftfahrerbund. Mhm. Ja, weil die einfach, die machen ein bisschen Motorsport oder was, Hallensport haben sie noch ein paar, aber im Rennsport sind die isoliert, also da gibt es keinen. Und das Renngeschehen läuft beim Bund Deutscher Radfahrer.
Okay. Jetzt, wie hast du das damals gemacht? Das war ja Ende, Anfang oder Mitte der 60er Jahre. Also kein Internet gegeben, kein Handy. Wie organisiert man dann das Ganze? Fahrt man nach Erding auf, sprich beim Bürgermeister vor, oder?
Genau, weil mit dem Telefon war das damals auch so eine Geschichte. Ja. Also wir haben da noch kein Telefon gehabt. Erst wie ich im Beruf war, dann schon hat es ein Telefon gegeben. Also oder ist ein Telefonzelle gegangen. Ich meine, da war Post noch in der oberen Hauptstraße. Und da hat man dann von der Post aus verbinden lassen, da drinnen, denn da hat es ja noch kein Zehnerl. Ja. Telefon geben sozusagen und kein Mageltelefon, wo man gerne geschmissen hat. Da ist man halt verbunden worden und dann haben wir dann telefoniert. Man kann sich das echt nicht vorstellen, wie das früher alles gegangen ist. Aber es ist ja alles gegangen, so das ganze Leben ist so gegangen. Und es ist auch gegangen.
Ja. Ja. Ja, Wahnsinn.
Wie hast du dann die Radlfahrer dafür gewonnen für das? Ist das dann ausgeschrieben worden?
Ja, Plakate? Genau. Nein, da wird das ausgeschrieben, da gibt es genauso die amtlichen Organe, ich meine, heute ist ja alles im Internet oder was, aber so ist, wird das alles ausgeschrieben und dann kommen die und fahren da mit. Da hat es aber dann auch keine Geldpreise gegeben, da hat es Sachpreise gegeben, da hat man gebettelt bei den Wartenberger Geschäften überall, dass man da Preise zusammenbringt.
Wie viele Leute sind da mitgefahren bei der Tour de Rappenfing? Wie viel hast du ungefähr gehabt? Wie viele Fahrer?
Da wir haben vielleicht 30 Fahrer mitgefahren sein im Hauptrennen. Er hat es Jugendrennen gegeben, aber da war die Beteiligung war jetzt da nicht mordsmäßig groß. Also da, wenn einmal 10 Jugendfahrer dabei waren, da hat es auch A-Jugend und B-Jugend gegeben. Es hat auch damals keine Hobbyfahrer gegeben, es hat keine Senioren gegeben. Senioren, das war damals total noch verpönt. Aber da gehen wir später noch drauf. Ja, da haben die noch keinen Sport drin. Da hat es auch noch keine so Alten gegeben. Man muss überlegen, die Alten waren ja dann Leute, die im Krieg waren.
Ja.
Also wenn ich sage, mein Vater oder was, ja, der hätte nicht die Idee gehabt, dass er sich auf ein Radl hat. Er hätte auch gar kein Geld gehabt für ein Radl. Ja. Der hat schauen müssen, dass er Familie ernährt und beruflich irgendwie so weit kommt, dass es überhaupt umgeht. Mhm. Und so ist es ja bei alle gegangen eigentlich. Mhm. Ja. Da brauchen wir bloß in Wartenberg alles schauen, das ist irre. Ja.
Aber das Teilnehmerfeld, waren da Wartenberg auch dabei?
Bei die Jugendfahrerschuhe, bei die Amateure nicht. Das waren lauter Fremde. Mhm. Von überall her umeinander, aber von Wartenberg nicht. Ja. Ich meine, wir haben jetzt nie viel Wartenberger gehabt, die Rennen gefahren sind. Ja. Und das hat man ja gesehen bei den Pfingsterrennen, bei den Hobbyfahrern dann ja und so, aber bei den Amateuren selber, da sind zu wenig da, ein, zwei oder was wir haben, die fahren, aber die anderen, ja, haben zu wenig Zeit zum Training oder sonst
was. Also, aber, ja, gut, kann fragen, was liegt das dann, dass man nicht so ein bisschen professionellere Team aufbauen kann? Geld, Zeit?
Ach, Geld, Zeit, ja, Zeit, ich darf mal sagen, Zeit ist das, du brauchst Betreuer natürlich, genauso wie in jeder anderen Sportart, brauche ich ja nichts verzeihen, sind ja alle dick nur drinnen, du brauchst Betreuer, dass du die Jungen irgendwo hinführen kannst. Mhm. Wenn du die Betreuer nicht hast, die da einfach ihr Zeit dafür opfern, dann geht's halt nicht. Weil die Jugendlichen waren ja da, die wollen ja Sport rein. Also wir haben es jetzt gesehen, gerade nach Corona. Wir haben einen Zulauf, also es geht bei uns richtig schön bergauf. Mhm. Richtig schön.
Ja, wen meinst du mit mir? Also wir?
Im Radsport.
Im Radsport.
Im Radsport. So. Aber wir waren vor ein paar Monaten an der Ruderregatta. War erstaunlich. Schlechtestes Wetter. Kalt, schlechtestes Wetter. Die haben einen anderen an Kindern, an Jugendlichen. Es ist Wahnsinn. Mhm. Die wollen alle Sportler.
Ja.
Die wollen raus. Ja, die haben Aufnahmestopp. Haben wir bei den Vereinen zum Teil auch. Mhm. Weil wir einfach die Betreuer nicht haben, dass wir die Kids da hinführen, wo sie mehr hätten.
Ja. Dann ist das wahrscheinlich auch für den Athleten ja selber sehr zeitintensiv, oder? Ich meine, du musst ja im Jahr extrem viele Kilometer runterradeln. Ja, und da bist du natürlich schon Stunden unterwegs.
Ja, und ich meine, man muss natürlich auch sagen, wenn jetzt heute alle Jungen da sind, die müssen daheim dann auch noch was machen. Hat er selber eine Wohnung, dann muss er seine Wohnung auch noch in Schuss halten, ist er verheiratet oder liiert, dann sagt die Partnerin natürlich auch, du musst aber da und da arbeiten, bei ich gehe auch in der Arbeit. Also die Zeit geht dann natürlich im Training ab.
Ja.
Und zum Rennen fahren, das ist ja auch dann ein Haufen Zeit, die
drauf geht. Ja, und das ist auch viel Zeit, was du auf der Straße zum Training brauchst.
Du also musst trainieren und wenn du nicht deine 10, 20.000 Kilometer schaffst.
Ja, das ist ein zeitlicher Aufwand.
Aber bist nicht recht weit.
Ja.
Und der zeitliche Aufwand ist enorm.
Ja. Ja. Ja, du weißt, der Konkurrent fährt und du fährst das nicht. Auch.
Und wenn du nicht fährst, also du bist ein Riesentalent, aber wenn du ein Riesentalent bist, dann macht es eh so viel Spaß und dann bist du sowieso dabei.
Gut, Tour die Rockelfing. Wie ist dann weitergegangen mit deinen Organisationsrennen? Was hast du als nächstes gemacht?
Ja, von der Tour der Rockelfing ist ja Ehring und Mosberg entstanden.
Ah, ja.
Und wir haben dann in Ehring einen am Senftmarkt draußen ein Rennen gemacht. Zweimal waren die auch recht eine gute Geschichte, als der Senftmarkt damals eröffnet worden. Es hat keine Supermärkte gegeben und der Senftmarkt war der erste weit und breit, der da mitgemacht hat, der hat da der Geld ausgegeben und so. Und dann war das eine schöne Geschichte, aber Mosberg, ja, das war Mosberg gegründet und dann haben wir halt den Mosberger Rennen gemacht auch und bin ich von der Soli Wartenberg weggegangen, war in Mosberg dann und bin dann von Mosberg aber nach München gegangen. Damals hat es einen Hans Neumeier gegeben, der war ein sehr erfolgreicher Jugendfahrer, später dann Profi geworden, ist deutscher Amateurmeister geworden, auf der Straße, deutscher Profimeister auf der Straße. Wir sind dann nach München zum RC Eimer gegangen und ich muss sagen, Gott sei Dank, bin ich da nach München gekommen, weil das ist dann eine andere Welt einfach gewesen. Da hast du die Großen alle da gehabt, da war Sigerenz oder Altweg und sonst noch was. Und da warst du dann im Geschehen mit dabei einfach. Und die haben dann gemerkt, okay, der mag als Betreuer da mitarbeiten, der den kannst du was anschaffen, organisatorisch oder was. Und wo ich dann eingestiegen bin als ganz junger Kerl, das war als Sprecher bei den Rennen. Da war halt auch einer da, wer so oft ist, ein älterer Herr schon, der irgendein Präsident war oder was und war als Sprecher. Und ich hab die, weil ich den Neumeier Hans als Jugendfahrer betreut habe und andere Fahrer auch noch, habe jetzt sie natürlich alle junge Fahrer kennt. Und wenn du Sprecher bist und kennst du die alle gut,
das ist leichter.
Dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann sagen die, Mensch, der redet aber gut, weil der hat eine Ahnung von dem Ganzen. Mhm. Der andere ältere Herr, der kennt ja die gar nicht, weil da kommen so viele daher und merkt es halt ja nicht. Damals hat es natürlich auch kein Computer gegeben, wo man gesagt hat, ich habe eine Datenbank, wo ich die Erfolge und das drauf habe. Mhm. Ich habe das nicht gewusst. Als junger Mensch hat es vielleicht noch besser sehen als ein älterer Mensch. Und habe gewusst, der war als letzten Sonntag Dritter da bei dem Rennen oder so. Mhm. Und das war natürlich eine tolle Geschichte. Und so bin ich eigentlich reingekommen in die Reederei und habe dann bei ganz frühen Rennen im bayerischen Raum da Sprecher gemacht.
Und du warst da beim 6-Tage-Rennen?
Ja, da war ich 30 Jahre. 30 Jahre, 6 Tage. Das sind 180 Nächte.
Gibt es das da?
Nein. Aber kannst du mal erklären, was für die Zuhörer, was vielleicht nicht wissen, was das damals für ein Event war?
6-Tage-Rennen hat es in mehrere Städte in Deutschland gegeben. Das ist angegangen Dortmund, dann München. Also nach der Straßensaison sind früher Fahrer halt auch auf Bahn. Hat aber auch spezielle Fahrer gegeben, die nur 6-Tage-Rennen gefahren sind. Und so ist dann weitergegangen. Berlin, Bremen, Köln, Könzelfeste, immer eine schöne Geschichte. Und da ist halt dann immer gefahren worden. In meiner Zeit, muss ich jetzt mal sagen. Früher sind die ja viel länger gefahren, da sind ja die bei 20 Stunden am Tag gefahren. Das ist natürlich aus heutiger Sicht ein Schmarrn. Aber da sind halt, in München ist dann losgegangen um 7 Uhr auf Nacht mit den Nachwuchsrennen, Jugend und Amateure. Und ab 8 Uhr waren dann die Profis. Die sind halt gefahren, je nachdem, am Donnerstag vielleicht bis um 1, Freitag bis um 2, Samstag auch 2, 3 früher noch. Es ist dann ein bisschen kürzer geworden, weil die Leute nicht mehr so lange da geblieben sind. Ja. Aber was halt da alles dazugehört hat, es waren verschiedene Rennen, da hat es sogenannte Jagden gegeben, wo die eine Stunde lang gefahren sind, die zweier Mannschaften da und wer war die beste Mannschaft oder Ausscheidungsfahren, wo in jeder Runde da oder jede zweite Runde der letzte Fahrer ausscheidet. Oder Derni ist hinter so einem Moped praktisch noch gefahren. Aha. Mittlerweile ist das Elektromoped, muss eine Zeit auch so gestimmt und laut ist. Und das ist alles damals gewährt worden. Und da war natürlich viel Musik dabei, Show.
Das war Show, es
war mit dabei und dann.
Promis, oder waren
das? Promis da innen drinnen,
Schickeria
die da sind die Promis alle gekommen da, egal ob die Fußballer waren oder Filmschauspieler oder Musiker, Sängerinnen und sonst noch was. Aber auch auf der Bühne, also die und der Nachtclub dann in München, der war wichtig. Striplokal war da mit dabei. Da war dann einmal eine dänische Damen oben ohne Band, ja. Also, da sind ganz viel nur wegen der Disco auf mich gefahren. Da, wenn du sagst, die haben ja Werbung gemacht, Ingolstadt, Lanz und überall in der Zeitung und sind vielleicht ein paar Karten verlost worden. Da sind ganz viele Leute nur wegen der Disco auf. Mhm. Man, sowas hat es halt früher nicht gegeben. Ja, ja. Die Zeiten waren halt anders, ja. Und leider Gottes muss man sagen, wir dann auf der Straße gerade die Einheitslizenz gekommen ist. Früher hat es ja Amateure gegeben und Profis gegeben. Und wir die dann zusammengeführt worden sind eigentlich, dass man überall bei den Profis fast mitfahren kann, ist der Straßenkalender für die Profis auch so groß geworden. Und da sind die dann gefahren bis zum Oktober, Ende Oktober und im Februar oder was, ist dann in Australien schon wieder losgegangen mit den Rennen. Jetzt haben ganz wenig Fahrer, die auf der Straße gut waren, auch gesagt, wir fahren im Winter auf der 6-Tage-Bahn. Aha. Und das ist dann das Problem geworden, dass die bekannten Namen nicht mehr da waren. Mhm. Weil was im Fernsehen übertragen worden ist, das waren ja die Straßenrennen, Tour de France und sonst noch. Mhm. Jetzt hast du den Namen gekannt von der Straße, von der Tour de France Und der fährt aber da nicht mit. Ja, warum fährt der da nicht mit? Mhm. Ja, und das war eigentlich der Dolchstoß von den 6-Tage-Rennen.
Okay. Ja. Wann war das letzte?
Ich war nicht mehr dabei.
Okay.
Also ich bin ein paar Jahre vorher, ich habe beruflich nicht mehr kennen. Und dann war ich da weg, war dann auch kein Problem, weil das hat sich dann doch so verändert, einfach alles. Ich meine, es waren super Geschichten, 30 Jahre, die ich wirklich nicht müssen mehr da, da drinnen da. Aber so ist halt die Zeit.
Also ich glaube, ich habe mir nachgeschaut im Internet, ich glaube 2009 in Minger war das letzte.
Kann sein.
Und dann mehr oder weniger so dein Lebenswerk, oder? Wie man auf die Bayern-Rundfahrt blickt.
Ja, gut. Also ich bin ja nach Minger gekommen, zum Herzjammer, und da war ein Teil von denen, Egon Ebenbeck, war ja auch einer von den guten Radlfahrern in München, der war beim RC Weiß-Blau München mit dabei, und da sind damals die alten Herren gefahren, und die alten Herren haben Paarzeitfahren gemacht, weil wir zwei miteinander gefahren sind. Oder hat dann gegeben, dass ein Alter mit einem Jungen gefahren ist, also ein Seniorenfahrer mit einem A-Jugendfahrer, also 16 bis 18. Und aus dem Paarzeitfahren haben wir gesagt, mei, das war vielleicht schon was für die alten Herren, wie wir da jetzt über 35 die alten Herren.
über 35.
Also wenn man da Etappenrennen machen hat. Und dann haben wir überlegt und hin und her mit etlichen geredet. Und dann haben wir gesagt, ja, so also gut, ihr müsst euch das selber zahlen, weil Sponsoren findest du da eigentlich keine dafür. Und ihr müsst das Übernachten zahlen und das und das und das. Und so ist das entstanden, dass wir damals dann, das war noch Südbayern-Rundfahrt. 3 Jahre hat das Südbayern-Rundfahrt geheißen. Weil es hat früher Bayern-Rundfahrt gegeben mit der Amateure. Das war ein Veranstalter, der sehr speziell war. Und mit dem wollten wir nichts zum Tor haben. Ja. Und dann haben wir das so gemacht, da miteinander. Das ist dann schon, ja, in dem Verein haben wir dann auch überlegt, ja, wollen wir das wieder machen nächstes Jahr. Das wollten sie im November entscheiden, ob wir im Juni oder im Mai das fahren. Das geht nicht. Das musst du viel früher entscheiden. Da musst du sagen, jawohl, wenn die Veranstaltung vorbei ist, nächstes Jahr machen wir es wieder. Ja, weil du musst dir die Termine umhalten, du brauchst dir die Leute, du hast dir den Vorlauf in die Städte. Du kannst in die Städte nicht irgendwann im Dezember kommen und sagen, macht's ja da mit, im Juni da Straßen sperren und das Ganze. Und dann haben wir noch 3 Jahre einen Verein gegründet. Verein Bayern Rundfahrt oder international in Bayern Rundfahrt. Und dann haben wir halt selber sagen können, was wir wollen, und haben dann einfach richtig groß mit den Senioren rumgemacht, haben die damals die Raiffeisenbanken mit ihren Partner, Schwäbisch Hall und so weiter und so fort, und die Versicherungen dazu, haben wir da als Geldgeber gefunden, und dann ist das da mit den Senioren aufgegangen. Es hat in alle Städte eigentlich, ist das gut angekommen. Wir haben auch mal eine Mannschaftszeitfahren gehabt, das waren 4er-Mannschaften von Wartenberg, vom Marktplatz zum Biller runter. Mhm. Der Biller hat halt auch gezahlt, und da ist das gegangen, aber da waren die Straßen noch nicht gesperrt. Heute kannst du das in der Form gar nicht mehr machen.
Ich wollte gerade fragen, war das damals, dass man die Straßen noch gesperrt hat?
Nein. Und wie wir dann da gefahren sind, dann war das selbst später noch ein Problem mit der Polizei halt. Keiner wollte die Straßen sperren, und die haben gesagt, wir müssen auf der rechten Seite fahren. Ja, das geht halt nicht. Ja, und irgendwann war dann die Einsicht da, dass geheißen hat, also die fahren die Ideallinie, die steilen Kurven, das ist ja logisch. Ich fahre da nicht da auf der rechten Seite, wenn links Straße frei ist, und es ist da kürzer in der Linkskurve. Und ist man dann wirklich zu dem gekommen, dass man mit der Politik und mit der Polizei dann das geschafft haben, dass die Straßen als rollende Sperrung eigentlich so durchläuft, und da ist das Fahrerfeld da drinnen. Die Polizei waren zuerst mit 4 Mann dabei, 4 Motorradl, und das ist halt immer größer geworden und immer auch da, muss man sagen, immer professioneller. Wir haben dann einen Innenminister als Schirm genommen, sowas ist eine sehr zuträgliche Geschichte. Ja, aber mein Gott, nein, wenn das so funktioniert, dann denke ich, dann muss man das halt einfach so machen.
Ja. Ja. Das heißt, das ist mit der Zeit dann immer professioneller geworden?
Ja, von alle Leute, aber ich muss sagen, ich habe das neben meiner Arbeit gemacht.
Ja.
Alle Leute haben ja gesagt, okay, uns macht Spaß, wir machen das ehrenamtlich und machen das in der Freizeit. Ja,
sonst hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert.
Sonst war es nicht gegangen.
Ja. Und dann, wann waren das erste Mal so die Profis dabei oder wann habt ihr das als Profi gerade?
89 oder was, da ist dann der Wechsel gekommen von Amateur und Profis, die Einheitslizenz. Mhm. Und das war gerade dann auch noch der Grenzöffnung, weil da sind dann die DDR-Amateure sozusagen, sind ja dann gekommen, sind Profis gewesen, Olaf Ludwig, dann der Zaubel und Ulrich und alle miteinander, wie es noch Ampler und so weiter, alle daher. Und da sind wir dann, ja, zuerst haben wir mal ja drei Profi, richtig gute Profiteams gehabt, die in der Tour de France mitgefahren sind, mhm, und so. Und es hat sich halt schnell rumgesprochen, in der Profiszene, da in Bayern, da ist es schön. Da hast du keinen Stress, da hast du gute Wirtschaften, also Hotels zum Übernachten, das waren ja viele Wirtschaften, also die Straßen waren gut und das Ganze war so familiär, wie man es in Frankreich, Italien irgendwo nicht kennt hat. Und das, immer mehr ist der Druck gekommen, wir wollen in Bayern fahren. Mhm. Okay. Das ist immer wieder größer waren. War erst der Podcast von Rick Zabel, vom Bund, vom Erik Zabel. Der hat seinen Vater gefragt, warum seid ihr so gern bei der Bayern gefahren? Sagt er, wenn du gewonnen hast und stehst am Siegerpodest, wenn man das vergleicht mit der Tour de France, bei der Tour de France wird das nur fürs Fernsehbild gemacht, das Sieger. Mhm. Zuschauer siehst du unten, du siehst da keinen Kameraschwenk, das sind keine Leute. Mhm. Das ist nur für Kamera. Mhm.
Okay.
Nur fürs Weltbild. Und wir haben halt Sieger auf dem Marktplatz gehabt. Und da war die Bühne, mhm, und da macht bloß auch voll Leid. Aha. Das war natürlich Stimmung.
Ja, das ist anders.
Ja. Das ist ganz besonders. Ja. Und das macht dann halt als Sportler auch mehr Spaß, denke ich mal. Also wenn du sagst, du spielst im leeren Stadion.
Ja.
Du spielst nur für Kameras, ja, und hast keine Zuschauer. Also das war so für alle eine wunderbare Geschichte und das war irgendwo, naja, man hat sich dann kennt auch, mhm, Siegerungsmädel, weißt, die Bussi-Damen und so, die haben dann Ergebnisse ausgefahren, mit denen geratscht. Und so sind Sachen zusammengekommen. Es war einfach schön. Und auch die Helfer, es waren ja von Wartberg auch ein Haufen dabei, die da mitgearbeitet haben.
Ja.
Die einen haben einen Start aufgebaut. Ja. Und Leute, die Willi und so. Und im Zielaufbau, die haben alle mal lachen müssen, die Leute.
Mhm. Ich meine, Wir machen das jetzt die letzten Tage immer wieder drüber geredet, wie das alles abgelaufen ist und wer da alles dabei war. Und der sagt schon, dass das war echt ein Erlebnis, gell, da mit dabei zu sein, aber das war schon auch.
Ja, also das war hart. Klar. Ich meine, unterm Tag war es hart, auf der Nacht war es natürlich gesellig, sage ich jetzt einmal. Und auf der anderen Seite, wo kann ich mit Weltklasse-Sportler, wir haben ja wirklich Weltklasse-Sportler immer gehabt, ja, so nah beieinander sein.
Ja.
Ja. Also, dass ich den anlangen kann oder so, machen wir ein Selfie oder was, ja, und da wäre keine gekriegt. Hm. Die ist Kunst nicht. Bei vielen Sportarten haben so. Und wenn es dann da so dabei sein kannst, ja, dann sagst du, Herrgott, nein, eine schöne Woche, stressig, aber es war wirklich schön.
Ja. Aber du warst das ganze Jahr eigentlich mit der Organisation beschäftigt, oder?
Ja, sicher. Und du musst auch weiterdenken, ich meine, du musst, du redest mit Städten oder mit Sponsoren und die sagen, die Stadt hat da und da Jubiläum. Jetzt musst du schauen, da beim Jubiläum, das da passen, da müssen wir Zielankunft oder Staat oder dies oder jenes haben. Du musst einfach da ein bisschen weiter denken und du musst offen sein, was können wir machen, mit den Leuten reden, was geht nicht. Ja, und so ist zum Beispiel auch entstanden Nürnberg. Wir haben 3 Jahre hintereinander das Endziel in Nürnberg gehabt. Nürnberg wollte das, Nürnberg ist eine Radsportstadt. München hat jetzt ist die Fußballstadt. Mhm. Ja, aber nicht die Radsportstadt. Ja. Und in Nürnberg, da haben wir offene Türen gehabt. Da hast du dich zusammengesetzt und hast gesagt, jetzt brauche ich da noch Parkplätze, weil die Teams, die kommen ja heute mit großen Fahrzeugen. Omnibus und mehrere Pkw und so weiter, brauchst du die Stellflächen dafür. Ja, dann sperren wir halt die Straßen. Kein Problem.
Mhm.
Ja. Und Nürnberg, Da hätten wir auch ewig das Ziel machen können, wenn wir heute wieder anfangen könnten, rauf in Nürnberg und dann sagen die, ja, freilich machen wir das, klar. Mhm. Das ist eine schöne Geschichte. Mhm. Und andere, oder Pfarrkirche, ich glaube, da waren wir 7 oder 8 Mal, war Pfarrkirche in der Tappenstadt. Die haben keinen Radlverein, aber die waren begeistert davon. Mhm. Ja.
Und dann schaut es hier praktisch, wenn ihr die Städte rausgefunden habt, wie es die Tour, also ja, die Tour macht.
Dann schauen wir halt, man braucht ja Berge, man braucht ein bisschen was Spektakuläres. Mhm. Wir haben einmal einen Sponsor gehabt in München, der die Trikots gestellt hat. Mhm. Und wollte dann haben auch und hat das halt an Start in München auf der Theresienhöhe, haben die ihr Geschäft gehabt und dann sind wir da gestartet, dann sind wir über den Marienplatz gefahren. Mhm. Ja. Damals ist das noch gegangen. Das ist natürlich ein gigantisches Pudel, wenn du sagst, du fährst da über den Marienplatz drüber. Mhm. Oder Winkelmoosalm. Zielankunft auf der Winkelmoosalm. Mhm. Oder um den Tegernsee rüberfahren, 2 Runden um den Tegernsee. Also wenn man sich das vorstellt, die haben dann gesagt, das ist eigentlich, jetzt ist es ruhig. Mhm. Wenn da alles gesperrt ist. Die anderen haben sich halt dann wieder aufgeregt beim nächsten Mal und haben gesagt, also, das war schön einmal, aber die nächsten haben gesagt, nein, das können wir nicht mehr machen, dass wir die ganze Straße da sperren oder was da. Oder wir sind nach Kulmbach, da ist die Blassenburg, sind wir dann aufgefahren, das Ziel von einem Einzelzeitfahren dann auf, dann war da gerade eine Hochzeit. Ja, dann haben wir die Hochzeitsgesellschaft hinter Einzelzeitfahren heißt, dass alle 1 Minute oder 2 Minuten die Fahrer fahren. Und hinter einem Fahrer haben wir den Omnibus mit der Hochzeitsgesellschaft dann aufgelotzt. Und danach haben wir dann Fotos gemacht, Brautpaar mit den Sieger. So, da musst du halt so Geschichten auch bringen, ja. Ja. Oder 25 Jahre nach der Wiedervereinigung sind wir dann ziemlich früh an der Grenz zum Osten vorbeigefahren. Mhm. Ob das tschechische Grenz war oder dann sind wir in Mödlerreuth nach Thüringen über, mhm, da an dem Grenzübergang da, ja. Mhm. Und so Geschichten, dass da das alles, alle Themen, die möglich sind, die muss man natürlich da ein bisschen ausnutzen. Ja. Ja. Und man sagen, Mensch, wenn das passt so, dann bringen wir auch Regionen da ins Spiel, die sonst nie irgendwo, mhm, groß in der Öffentlichkeit sind. Ja. Schauen wir im Bayerischen Wald, da sind viele so Orte da. Da ist nicht so viel los da in der ganzen Geschichte drum. Die Porzellangegenden da, Waldsassen oder so, Waldsassen, die sind total begeistert gewesen, kommt sofort wieder. Ja.
Weil es auch im Fernsehen dann auch teilweise.
War auch im Fernsehen. Leider Gottes ist im Fernsehen hat was weggebrochen mit der Doping-Geschichte. Wir damals die Dopingbeichten gewesen sind, Zabel und Konsorten, Zabel Alltag, ja, dann ist Fernsehen, das eine halbe Stunde gebracht hat, ziemlich weggebrochen mit 5 Minuten, ansonsten war es am Tag bloß, ja, und das kannst du halt da nicht bringen, da sagt der Weltverband, Leute, ihr seid weltweit in der zweithöchsten Liga, mhm, ja, weltweit, zweithöchste Liga.
Die erste Liga ist dann Tour de France, Giro
d'Italia. Genau. Und ihr habt kein Fernsehen. Ja, dann haben wir verhandelt. Dann hat es geheißen, ihr müsst produzieren. Wir haben einen Sendeplatz. Ja. Aber produzieren 400.000 Euro. Ja. Und das war unser ganzes Budget, 400.000.
Ja. Was eh schon.
Wenig.
Eine
stolze Summe, aber wiederum wenig. Aber das ist nur gegangen, weil alle ehrenamtlich gearbeitet haben. Die haben ein Butterbrot gekriegt, ja. Ja. Und sie übernachten und so umdessen. Ja. Ja. Und das war halt dann eigentlich aus Aus von der Bayern, muss man sagen. Der Hauptsponsor ist nach 35 ausgestiegen, weil er irgendwann weggefahren ist, dass er einen Lenz Armstrong gegeben hat. Und dass der einmal Mist gebaut hat. Und dann hat er gesagt, wir machen nicht mehr mit. Und dann haben wir keinen neuen Sponsor mehr gefunden. Mhm. Weil wir wollten dann da das hauptamtlich, also da ich sage, ja, vielleicht 2 Leute, die hauptamtlich das machen, weil es ja anders nicht mehr geht. Ja, du musst das ganze Jahr mit Leuten verhandeln, mit Städten verhandeln, ja. Sponsoren. Die Medien, heutzutage, du musst alles anders bearbeiten. Ja. Heute kommst du mit 2 Leuten nicht mehr aus. Ja. Ja, dann die ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Du musst Sicherheitskonzepte ausarbeiten für alles ungefähr. Ja. Mhm. Ich meine, wir haben das gesehen bei den Championships. Es ist halt einfach dort der Wahnsinn. Ja.
Ja. Wie siehst du das jetzt persönlich, die ganze Doping-Geschichte?
Also ich würde sagen, Doping muss verboten sein, auf jeden Fall. Denn wo sind die Grenzen? Es ist dann grenzenlos und alle arbeiten sie auf. Mhm. Es hat die Zeit gegeben, wenn ich sage jetzt, wie Ullrich und Zabler, wie die damals dabei waren, Armstrong, da war die Zeit. Das haben wir auch im Biathlon gehabt und in der Leichtathletik. Da waren die Zeiten, ja, in der Leichtathletik gibt's halt einfach noch Zeiten, die auch heute noch nicht gleich werden, die damals gleich verboten sind. Ja. Aber es war die Zeit. Und ich sage mal, gut, die Zeit, die muss vorbei sein, aus Ende. Es wäre kontrolliert bis zum geht nicht mehr. Ist ja richtig so. Stellt euch bloß vor, möchte ich sagen, mit 18 darf ich dopen und drunter nicht. Mhm. Die Kinder, man kann doch das gar nicht, weil wenn ich von 18 auf 16 gehe, auf 14 gehe, oder wo gehe ich denn hin? Mhm. Möchte ich die Kinder kaputt machen mit Doping? Ja. Nein. Es muss nicht sein. Es geht anders auch. Wenn alle anders arbeiten, dann geht's auch. Ja. Das ist mit alle technischen Hilfsmitteln. Wenn ich beim Radl was verbiete, wenn es alle gleich haben, wenn es für alle verboten ist, mhm, ja, dann ist es halt ja so. Aber ich sage, Doping gehört verboten, oder es ist richtig, dass Doping verboten ist. Man wird immer wieder erwischen, weil sie es immer machen. Das ist jeder versucht, das Beste herauszuholen. Ich meine, im Radsport hat man ja mittlerweile Leute, die sich um Dinge kümmern, wo man zuvor gesagt hat, was interessiert das? Abrollwiderstand vom Reifen. Mhm. Aerodynamik sowieso. Wie viel Wasser nimmt die Bekleidung auf, wenn es regnet? Weil wenn du sitzt am Radl, es regnet, du wirst nass. Mhm. Muss ich 2 Kilometer, meinetwegen, am Berg aufschleppen. Oder bloß 1 Kilometer. Ja. Das sind ganz viele Feinheiten, die einfach heute mit reinspielen. Mit dem Essen. Was ist das Allerbeste am Essen? Die kommen ins Ziel bei der Tour de France, gingen in ihren Bus und dann kriegen sie sofort was zu essen. Ja. Was? Die haben da einen Koch dabei. Die haben einen eigenen Koch dabei im Hotel. Ja. Also ein Koch und ein Fahrzeug, wo den kochen wird.
Ja.
Ja. Also das, man hat da so viel verbessert. So viel, auch an der Technik von den Radl natürlich.
Ja, die ganzen Carbonradl,
es ist alles ja, hat natürlich auch Nachteile, weil beim Steuern, früher hätte es die Stürze oder Fußstürze nicht gegeben, aber mit den Rahmen, die sind so steif, ja, dass dies und jenes einfach nicht verzeihen und dann scheren sie. Dann fliegst du.
Ja. Aber kannst du das einen großen Vorteil schon als, sagen wir, Amateurbereich rausführen mit einem besseren Radl? Ist das da, ich weiß nicht, was die kostet, 15.000 Euro oder 20.000 Euro?
Ja, jetzt sag ich mal, beim Amateurbereich lass jetzt einmal mit 5.000 Euro der Radl sein oder 8.000 Euro. Die Masse, man sieht, hier gibt es auch die teuriger sind oder wo auch mehr Geld ausgeben, weil sie einfach zu viel Geld haben, die Leute oder so viel Geld ausgeben. Sollen sie es auch machen, ist mir wurscht. Aber wenn du selber nicht das Talent hast und nicht trainierst, dann hilft das ganze
Radl. Das ganze Radl nichts, oder?
Ja. Dann hilft das ganze Radl nichts. Das hat man
gesehen. Kann ich mir vorstellen.
Weißt, nach der Wende, dann sind die ganzen Betreuer in den neuen Bundesländern haben noch Strahlerräder gehabt. Hm. Und die sind da drüben alle schneller gefahren, als wir im Westen mit den Carbonrädern. Hm. Oder mit den modernen Rädern. Ja. Ja. Also es liegt nicht bloß am Material. Nein. Es liegt schon wirklich an der Person. Ja. Und wenn die Person ein Riesentalent ist, dann wird er Riesenerfolge haben. Ja, wenn er entsprechend lebt, natürlich, ist auch klar. Weil die Disziplin, die gehört natürlich schon dazu.
Ja. Ja, nur mal kurz zu der Bayernrundfahrt. Nur mal, weil es mich interessiert. Was war jetzt dann wirklich der Knackpunkt? Warum? Was war jetzt da aus? War es der Sponsor, also die Sponsorengelder sind ausgeblieben? War das damals auch die Geschichte mit dem Doping? Dass er generell, das war ja ein Schaden für den ganzen Radsport, deshalb, soweit ich mich jetzt einmal erinnern kann. Also war das ein Mix aus allem oder?
Ja, ein bisschen ein Mix muss man schon dazu sagen. Also das Erste war natürlich das, dass der Hauptsponsor ausgestiegen ist und es waren einfach keine Gelder zum Auftreiben, weil wir ja wesentlich mehr Gelder braucht haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen ins Fernsehen, wir müssen ins Fernsehen, wir brauchen die Gelder mehr. Ja. Und die Auflagen sind größer geworden. Polizei musst du zahlen dafür, auch nicht schön, dass man sagt, für das muss ich für Polizei zahlen.
Echt?
Okay. Ja, und im Fußball stehen 1000 Polizisten beim Spiel und die brauchen nichts zahlen. Ja. Selbst wenn du das Rennen ehrenamtlich organisierst, also wir haben jetzt Übernachtung zahlen müssen, zum Beispiel für die Polizeieskorte. Ja. Mhm. Müsste nicht sein, weil das sind Peanuts im ganzen Haushalt.
Ja.
Ja. Ja. Es ist dann natürlich so gewesen, wir haben versucht, gerade Tourismus, viele andere Rennen, Österreich, Türkei, Ungarn, Slowenien, Slowakei, werden alle vom Tourismus zahlt. Mhm. Ja, die Tourismusbehörde zahlt da Millionen, weil sie sagen, das ist eine Werbung für uns, besser können wir es ja gar nicht haben. Mhm. Wir waren im Wirtschaftsministerium, die dafür zuständigen für Tourismus, die haben gesagt, wir haben noch nie eine Aktion gehabt, die mehr wie 100.000 Euro kostet. Also wir können eigentlich nicht 1 Million geben. Mhm. Und 1 Million war eine schöne Summe gewesen, da hätte man sagen können, jawohl, wenn die 1 Million zahlen, dann werden wir den Rest vielleicht noch zusammenbringen. Aber das ist halt in Bayern einfach ein bisschen anders gestrickt und vielleicht kommt irgendwann ein Umdenken, aber mittlerweile ist halt auch der Rennkalender so dicht, weil die anderen Staaten alle gesagt haben, das nehmen wir uns, das schnappen wir uns, da haben wir super Fernsehbilder.
Mhm. Ja. Also selbst wenn jetzt einer kommen würde und sagt, pass auf, für 2025 1 Million, dann kannst du fast eigentlich, du weißt es gar nicht mehr, den Kalender einbringst, kannst fast gar nichts mehr machen.
Nein, und wenn, dann musst du sagen, also entweder planst für 5 Jahre, ja, weil du musst die ganze Struktur aufbauen.
Ja.
Du brauchst ja die Leute, die das machen. Du brauchst Städte, die auch Planungssicherheit brauchen. Und wenn einer nicht sagt, ich zahle 5 Jahre lang hintereinander, das geht, egal wie, dann brauchst du nicht anfangen. Das hat überhaupt keinen Sinn.
Mhm.
Ja. Ich meine, der Name ist gut. Wo ich hinkomme, habe ich offene Ohren ja, oder offene Türen. Aber es ist schwer. Mhm. Und was bei uns jetzt noch dazu kommt, also ich meine, Behörden, Die Auflagen werden ja immer schlimmer. Wir haben Bürokratieabbau, aber die Auflagen werden immer größer. Und dann musst du natürlich auch noch sagen, die Städte durch die vielen Flüchtlinge sind die Städte finanziell ziemlich schlecht beieinander.
Ja.
Weil also Etappenstadt, die muss ja schon, sage ich mal, 30.000 auf jeden Fall herrichten. Sonst geht's nicht. Ich meine, das ist ein Mix aus Sponsoren, die Städte haben ja auch eine Riesengeschichte und die müssen halt das herrichten. Die haben ja auch die Einnahmen wieder zum Beispiel bei den Hotels. Ja, weil wenn 500 Leute übernachten, dann ist das ein Geld in der Hotellerie. Mhm. Ja, und da müssen nicht zahlen. Und ich denke, dass bei den Städten, da man braucht ja bloß die Haushalte anschauen und fragen, wie schaut es bei euch aus, dann sagt jede Stadt, wir sind ziemlich schlecht bei uns. Mhm. Es sind so viele Faktoren, dass eigentlich so muss Bayern Rundfahrt aktuell in den nächsten Jahren ist hier nicht machbar. Mhm. Ist so, ist realistisch, hat auch mit den Championships, die European Championships in München, die Straßenrennen, die waren besuchermäßig gigantisch. Wirklich, das war
vor 2 Jahren, oder?
Vor 2 Jahren. Aha. So viele Zuschauer, wie wir mit den Straßenrennen gebracht haben, haben die anderen einfach nicht gebracht. Die Straßen waren alle voll. Wir sind nach München gefahren und haben gesagt, gibt's das?
Die waren an der Strecke gestanden und haben zugeschaut.
Brutal. Da war Anfahrt zum Rundkurs, der Rundkurs mit 12 Kilometern, ja, da waren Leute ohne Ende. Ja, Leid ohne Ende. Und ja, aber nachhaltig bringst nichts weiter. Das ist leider Gottes das. Stadt München sagt nicht, jawohl, wir wollen sowas wieder haben und lönen da. Mhm. Die haben bei den Championships, das war, da hat jeder Zeit.
Ja, gut,
viele Millionen Zeit. war eine gigantische Geschichte.
Das waren ja mehrere Sportarten und mehrere Städte. Ja. Das war schon brutal.
Olympiastadion, Olympiapark mit Triathlon,
ja.
Dann Königsplatz, ja. Marathon, der ist ja auch in der Stadt gelaufen, da, und Geher waren auch in der Stadt. Also das war eine schöne Geschichte.
Ja. Du hast vorher gesagt, der Bayern-Rundfahrt war so auf zweithöchster Stufe von den Rennen her. Hat es in Deutschland noch eine höhere Grenze gegeben, Rennen?
Die Deutschland-Tour, die damals von der Hamburger Agentur gemacht worden ist, die waren in der obersten Liga drin.
Mhm.
Ja. Die haben aber dann aufgehört, weil es nicht mehr gegangen ist. Und dann waren wir das größte Rennen in Deutschland.
Das war ja auch wegen der Doping-Geschichte, oder? Wie die damals ausgesetzt haben.
Ja.
Und einmal ausgesetzt hast,
dann bist du weg.
Das ist schwierig, dann bist du weg.
Also dann ist schwer. Das ist ganz, ganz schwer, dass du wieder kommst, weil wo bringst du das ganze Geld her und so.
Du hast ja vorher gesagt, dass da ganz viele bekannte Fahrer bei einer Bayern-Umfahrt dabei waren. Jan Ulrich, Zabel und so weiter.
Ja.
Anekdoten von denen. Da kommt man doch dann persönlich irgendwie ins Gespräch.
Ja, sicher, sicher. Ich meine, wenn man jetzt nimmt, Roman Bardet, habe ich zuvor schon gesagt gehabt, gewinnt die erste Etappe und hat das gelbe Trikot, war bei der Bayern und verzweifelt in der Nachwuchswertung. Ich meine, er war ein paar Mal bei uns mit dabei. Dann hast du dann Jens Vogt als Kommentator bei Eurosport. Jens Vogt hat dreimal Bayern und gewonnen.
Mhm. Ja. Ja gut, der kommt bei euch an.
Dann der Erik Zabel, der hat 18 Etappen bei der Bayern-Rundfahrt gewonnen. Der ist für Canyon, für die Radlfirma, als irgendwie Betreuer mit da dabei, weil er halt ein unheimliches Netzwerk hat. Ja, der fährt zwar raus und schaut, wie ist der Wind, telefoniert oder funkt mit den anderen hinterher und sagt, das und das und das und das alles. Da, ja. Er kennt sich halt da perfekt aus. Oder Fabian Wegmann ist Co-Kommentator bei der ARD. Mhm. Ja, Fabian, der hat einmal Etappe gewonnen bei uns nach St. Engelmann auf. Fabian war eigentlich ein Sprinter. Und nach St. Engelmann, da geht's schön auf. Also richtig, da 10 Kilometer geht's bergauf. Wo er ist mit aufgekommen, mit den anderen in einem Sprint, hat er die anderen geschlagen. Ja. Mhm. Schon Degenkolb haben wir geredet, Markus Burkhardt ist mittlerweile Vizepräsident beim Bund Deutscher Rennfahrer. Mhm. Der hat seine Frau bei der Bayern-Rennfahrt kennengelernt. Ja, die war da als Helferin mit dabei im Zielaufbau, da im WIP-Bereich. Ja, und Markus hat das Glück gehabt, hat nach Bayern ziehen dürfen.
Hat er
gewonnen. Fabian Cancellara war mit dabei, war eigentlich damals mehrfach Weltmeister im Einzelzeitfahren und war scheinbar mal einen Tag nicht so gut drauf unter Bradley Wiggins, der später dann Tour de France ein paar Mal gewonnen hat, der Engländer, hat das Zeitfahren gewonnen. Da sitzen wir da bei Augsburg beieinander nach bei der Pressekonferenz und er als Sieger. Dann sagt er, das werde ich meinen Kindern erzählen. Ich habe den Weltmeister geschlagen. Ich brauche nicht sagen, dass der nicht gut drauf war an dem Tag, dass der einen schlechten Tag hatte. Aber ich habe den Weltmeister geschlagen. Da war der Bradley Wiggins noch nicht so groß, wie er ein paar Jahre später war, weil ein paar Jahre später war der Tour de France mehrfach gewonnen. Ja. Das sind so lustige Geschichten, was ich sagen, eigentlich.
Hast du zu denen immer noch Kontakt, telefonisch, oder man trifft sie mal, oder gibt es da irgendwelche
Events? Ja, Zabel auf jeden Fall, der hat jetzt übermorgen Geburtstag.
Aha.
7.7. Ja, und das ist ja doch sein Lieblingsrundfahrt gewesen, muss man sagen. Und Gott, der Wendy sieht. Und Amte hat schon reif von der Weiden schon. Nein, weil das war halt so menschlich bei der Bayern-Rundfahrt. Was war anders nicht? Das war anders, da ist halt das irgendwie eine kaltere Geschichte und bei uns waren alle voll mit dabei und jeder, auch von den Sportlern, hat dann gesagt, okay, so schön, wie wir es da haben wir es nirgendwo auf der Und dann geben wir da auch wieder was zurück, wenn du irgendwas brauchst oder was. Rufst du bei denen an und redest mit denen oder schreibst du eine E-Mail oder was da. Und dann geht es da.
Ich habe das vorher gut gefunden, was gesagt hast, als Motivation von denen, dass es halt gute Wirtschaften und Hotels gibt in Bayern. Deswegen sind die auch gekommen.
Ja, da spielen natürlich auch die sportlichen Leute und Betreuer eine Rolle mit. Wenn ich jetzt sage, ich habe da so ein Hotel, ihr kennt also die Hotelketten umeinander, wie es da oben geht.
Ja.
Und dann kommst du in Bayern in eine große Wirtschaft oder ein kleines Hotel, wo auch alles menschelt.
Ja, schon was anderes. Ja.
Dann ist das einfach ganz was anderes. Ja. Wenn es auch vielleicht mit der Sprache ab und zu ein bisschen schwierig sein kann, gerade mit den Franzosen oder mit Englisch geht ja, aber Französisch, ja, da wird es dann ein bisschen schwieriger, aber mittlerweile kennen Franzosen auch Englisch. Und so ist halt das dann ganz anders. Und das bayerische Bier schmeckt gut. Ja. Und wenn man alles kriegt, wenn man da als herzlich empfangen wird, ja. Und wenn so ein Team kommt, ist das natürlich schon eine Geschichte. Ich meine, die kommen mit einem riesen Omnibus. Die kommen mit einem riesen Lastwagen, wo die Werkstatt drin ist. Die haben mittlerweile noch die Küche mit dabei. Dann haben sie drei PKW oder noch mehr. Und die musst du alle unterbringen.
Ja.
Die brauchen Strom und Wasser. Ja. Und überall ist das nicht so gut.
War das damals schon so schlimm? Also so mit so viel
also Equipment? Also Küche noch nicht, aber das andere schon.
Ja.
Also Bus und LKW als Werkstatt war da.
Ja.
Also das war für unsere Sponsoren, für unsere Quartiermeister. Wir haben zwei Leute gehabt, die sich die Quartiere gemacht haben. Die haben jede Wirtschaft angeschaut oder jedes Hotel angeschaut. Habt ihr den Platz? Wir brauchen das und das und das. Wir waren da in Backöcking
einmal. Wie viele Leute waren denn das alles miteinander? Also deine Helfer plus 500. Die Fahrer plus die ganzen Teams?
500.
500?
500.
Ja. Die musst du erst wieder runterbringen.
Ja, die müssen runterbringen. Du musst halt schauen, im nächsten Umkreis und dann immer weitergehen und so. Wir waren in Backöcking, die haben große Hotels.
Ja,
ja. Ja, aber, wenn du jetzt einmal kommst und bringst du 8 Mannschaften, die alle einen Wasseranschluss wollen, die alle einen Strom brauchen, dann ist das nicht so einfach.
Mhm.
Weil die haben nicht irgendwo 8 Wasserhähne. Weil für was dann sie es sonst brauchen?
Ja.
Und da müssten dann schon die Infrastruktur noch geschaffen werden. Darum war das dann oft so ein Mix, dass man gesagt hat, wir versuchen da meinetwegen bloß 3 Mannschaften reinzutun. Und von der Organisation Leiter zu, damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Ja, und dann hast du auf der anderen Seite wieder den Vorteil, wenn du jetzt die Leute richtig mal lochen beim Zielaufbau, die tust du da nicht, wo jetzt ein paar gute Mannschaften sind. Und die sind mit denen beieinander.
Mhm.
Ja, das ist ja Weihnachten. Ja, wenn ich ein bisschen Interesse habe und das haben sie alle, dann sagen die, wir sind bei denen. Selber fährst mit dem Radl und dann siehst du denen in einer Werkstatt, denen in einem Material.
Ja, das ist
da ist zwar einer.
Da bist du nächstes Jahr wieder dabei.
Ja, ja, da brauchst du nicht reden.
Wir sind die ganzen, die Fahrer siehst, die was du aus dem Fernsehen ja kennst, den Erik Zabel oder den Jan Ulrich und so weiter, das ist natürlich schon.
Ja, und wenn du dann siehst auf der anderen Seite, wie dürr sind die.
Heute. Ja,
wie dürr. Wie dürr, wie schlank mittlerweile.
Die schauen ja alle nicht ganz gesund aus, muss
ich sagen. Die Spitzenreiter-Trikots, also ich meine, die Skispringer, die sind ja schon bloß noch Haut und Beine. Aber die Radlfahrer, die sind mittlerweile auch S-Trikots. Du musst immer kleinere Trikots bestellen für die Spitzenreiter-Trikots, gelbe Trikot, blaue Trikot, weiße Trikot und so. Ja. Du brauchst immer kleinere, weil die das Gewicht am Berg aufziehen. Der Ulrich, das war ein Riesenproblem für den doch. Seine vielen Kilo am Berg aufziehen. Schau halt die Ruhe, wie teuer das sind. Die müssen das alles nicht dann aufschleppen.
Ja.
Ja. Das sind halt auch so Dinge, wo du sagst, halt, mit dem Gewicht kann ich nicht gut sein. Das geht mir. Ich muss ein ganzer Zautierer auf Bayerisch gesagt sein, damit das eigentlich funktioniert.
Das heißt aber praktisch, dass dann die Ernährung damals, also bevor sie selber eine Zeit dabei gehabt haben, auch mit der Küche abgestimmt worden ist wahrscheinlich.
Ja, also wir haben auch eine Ernährungsberaterin gehabt, die einen Speiseplan gemacht hat. Alle Mannschaften haben am selben Tag dasselbe Essen gekriegt. Jedes Hotel hat das und das und das zu kochen. Mhm. Und dafür machen sie uns einen Preis. Und das Essen ist eigentlich bei alle immer gut angekommen. Mhm. Ja. Weil du kannst nicht, oder brauchst nicht jeden Tag ein Steak oder was, das ist ein Krampf. Mhm. Ja. Ja, du brauchst die Abwechslung auch und es muss ja passen, weil sonst fährst du als Rennfahrer auch wahnsinnig, wenn du bloß einen Tee kriegst oder was da, oder kann ich bloß Nudeln essen oder bloß einen Reis essen oder was da. Und das war eigentlich eine recht gute Geschichte, muss man sagen. War auch schön, weil sie gewusst haben, wir kriegen was Gescheites zu essen. Mhm. Ja.
Ja. Jetzt nochmal zurück zur Organisation. Das heißt aber praktisch, dass die ganze Familie involviert war. Irgendwie.
Ja, klar, nicht klar.
Frau, also Kinder.
Die Kinder sind neu gewachsen. Und der Bub hat dann, der Florian hat dann einen Zielaufbau gemacht, also verantwortet. Mhm. Und hat auch vorher mit den Mannschaften schon viel mitgekriegt und so. Und Veronika, die hat sich hauptsächlich um Siegerehrungen, das kümmert alles da. Und wir haben 4 Mädel gehabt zur Siegerehrung und da noch eine dazu, also das muss alles unter einen Hut gebracht werden. Ja. Und es gibt so viel Arbeit, man glaubt gar nicht, was alles auf was man alles schauen muss, dass das funktioniert. Die Frau war im Büro Trainer und der Bruder war dann noch eine Zeit lang dabei als Fotograf. Es war Tobias, der, was ist das, der Cousin von Florian, der war als Fahrer vom
Rennarzt
mit dabei.
Zaubertobi
war als Fahrer vom Rennarzt mit dabei. Ja. Also da waren, also seine Schwester war auch mit dabei, die war im Wildbereich mit dabei, freilich. Ja. Ja, es waren schon Familie und Wartmärger und so waren die schon sehr stark vertreten da. Ja.
Und da hast du irgendwie noch Herbert Wartenberger gespannt. Privatski,
De Ville. Ja, klar, ich meine, wer mitmachen mag, da muss man ja wirklich wollen.
Du musst ja Urlaub nehmen, weil das war ja.
Das war, oder eine Woche dauert. Nein, du hast eine Woche Urlaub braucht. Aber den Urlaub hast du nehmen müssen.
Ja, ja.
Ja. Und, natürlich, klar, wer mag, darf mitmachen.
Ja.
Klar.
Naja.
Aber er muss spuren.
Ja.
Wenn jemand da nicht funktioniert, dann geht das nicht. Dann alle Radl müssen ineinander gehen.
Ja, ja.
Sonst geht's nicht. Ja. Wenn du einen dabei hast, der da nicht spurt und nicht wirklich voll dabei ist, dann kann das überschwappen auf den nächsten. Mhm. Nein. Mhm. Ja. Das war auf der anderen Seite wieder das Schöne, wenn einer nicht funktioniert hat in dem Sinn, dann hast du den nächsten nicht mehr mitgenommen. Mhm. Weil es waren nur Leute da, die gesagt haben, ich mach gern mit. Ja. Weil jeder gesagt hat, Menschenskinder. Das ist so schön, wie ich nicht dabei sein kann.
Ja. Gut, weil wir jetzt gerade schon im Wartenberg sind, es hat ja dann früher mal dieses Pfingst-Pferderennen gegeben und glaube ich daraus, nachdem es nicht mehr Pferde gekriegt haben, ist ein Radrennen geworden. Das werde ich mir erinnern können. Warst du damals involviert in der ganzen Entstehungsgeschichte?
Ich war als Sprecher da mit dabei und habe das natürlich sehr befürwortet, das ist schon klar. Es war wirklich so, früher haben wir Pferderennen gehabt und das war halt auch die Zeit nicht mehr, dass man in Wartenberg Pferderennen machen kann.
Ja.
Und der Bürgermeister war recht dafür, dass was anderes los ist. Und der Mitschke Hans war, glaube ich, da Vorstand bei der Solidarität und der Hans war ja auch einer, der Gas gegeben hat und geschaut hat, dass was geht. Und dann haben wir das zusammengebracht. Da war ja die Bayern-Rundfahrt verbandseitig als der Veranstalter. Und Solidarität hat das ausgerichtet in dem Sinn. Weil Solidarität nicht beim Bund Deutscher Radfahrer war, dann hätten die das nicht machen können, die Fahrer hätten da nicht starten können. Mhm. Und unser Schatzmeister war ja auch bei der Solidarität dabei, oder ist ja jetzt der Vorstand, der Markus Remde, Löwe und die alle. Und dann haben wir gesagt, ja, was soll's, wir geben den Namen her, wir helfen, wo es noch gerade geht, der aufblasbare Bogen und so weiter, alles. Und so ist das entstanden. Und im Laufe der Jahre dann sind sie auch zum Bund Deutscher Radfahrer gegangen. Und dann haben wir als Bayern-Rundfahrt dann nicht mehr auftreten brauchen. Mhm. Oder waren wir da raus und sie haben es selber gemacht. Mhm. Gemacht haben sie das sowieso.
Ja.
Mhm. Ja. Und ich meine, die haben es ja schön gemacht, das war ja eine tolle Geschichte.
Ja.
Und wollen wir hoffen, dass wir es bald wieder kriegen.
Ja, gibt es Hoffnung?
Also die Hoffnung, darf ich mal sagen, ist da. Es sind schon ein paar Leute da, jetzt, die sagen, Herr Gott, das gehört her, der Bürgermeister, voll dafür. Ja. War jetzt die Überlegung vielleicht zum Frühstückssonntag.
Weil ich glaube, der Termin ist ja vom Pfingsten her schon wieder vergeben für anderes Rennen.
Ja, gut, ja, Dachau hat jetzt gemacht heuer und das hat gut funktioniert. Aber der Pfingstenmarkt, der war ja auch nicht so
der Problem. Das war ja
nicht
mehr der
Kenner. Das war, wenn ich da gleich was anderes mache, wir haben es darüber geredet, wenn du sagst, du machst das am Volksfest Sonntag und die machen den Autokorso oder den Oldtimer-Korso da. Einmal die Runde da auch. Zwischendurch, zwischen einer Pause, zwischen zwei Rennen, fahren die alle da durch. Ist auch nicht schlecht.
Ja, auch war eine Möglichkeit. Ja, war eine Möglichkeit.
War eine Möglichkeit. Und wollen wir doch hoffen, dass das wieder wird. Ja, ja, weil ich meine, ich bin ja jetzt, also nachdem beide Profis für mich eigentlich kein Betätigungsfeld ist, bin ich ja dabei. Wir haben in München die Donnerstagsrennen ins Leben gerufen, schon vor 4 Jahren, und da sind 4 Rennen an einem Donnerstag, an einem Rundkurs an der Allianz Arena, da Friedmanninger Berg. Und das läuft recht gut, und da haben wir das Finale an einem Samstag. Wir haben jetzt in Hohenlindener Rennen noch neu geschaffen, voriges Jahr. Und dann in Schönberg bei Neumarkt am Feiter unten ist auch ein Rennen, der Elsassbecker, der unser Radlbrezen da kreiert hat. Und ich schaue halt, ich bin, glaube ich, irgendwo der Dienstälteste oder was da im oberbayerischen Radsport oder was. Und ich schaue halt, dass möglichst viele Rennen sind. Ob das jetzt in Erding ist, wo man rennt, hat gesagt, nein, kannst du nicht doch wieder ein Rennen machen. In Erding jetzt ist Lange Zeile Fest oder Altstadtfest. Das ist ja angegangen aus dem Kriterium, das an der Langen Zeile war. Ja, und da hat man dann ein Fest draus gemacht und das Fest ist immer größer geworden. Ja. Dann sind die Radlfahrer irgendwo im Weg umgegangen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir bloß noch Fest. Ja, und Ehringer, da sind auch junge Leute da und die sind schon auch, man muss halt schauen, dass der Radsport da jetzt aus dem Tal wieder nach oben kommt. Und wir sehen es eigentlich mit den ganzen Nachwuchsfahrern. Es sind die letzten Jahre wieder viel mehr geworden. Ja. Die Starterzahlen bei den Donnerstagsrennen. Wir fahren da immer am Donnerstag von 6 Uhr auf noch bis um 9 Uhr. Geht aber nur in der Zeit Mitte, Ende Mai bis zu den großen Ferien, weil es sonst wieder finster wird. Es ist schon finster um 9 Uhr, je nachdem. Braucht es gerade schlecht wieder sein. Ja. Oder es wird dann wieder finster, weil im August ist um 9 Uhr schon wieder dunkel. Und Licht gibt es ja da keins. Und da haben wir die ganzen Nachwuchsklassen und so weiter. Und zuerst haben wir 5 gehabt, jetzt haben wir halt 15, 20 in jeder Klasse wieder, die da fahren. Das ist schon, denke ich mal, eine gute Geschichte für uns. Ja.
Ist das dann jeden Donnerstag in der Zeit?
Das haben wir 4 Donnerstag hintereinander. Mhm. Also alle 14 Tage oder was. Mhm. Jetzt haben wir gerade das Problem, wenn Fußball ist,
dann ist es schwierig.
Müssen wir so takten. Jetzt haben wir nächsten Donnerstag, also am 11. haben wir wieder, das ist dann zwei Tage nach dem letzten Spiel in München. Am 9. ist das letzte Spiel in München.
Genau,
am 11. habt ihr das. Und wir haben jetzt das letzte gehabt.
Und da können wir dann, wie viele Zuschauer? Oder?
Zuschauer,
können wir nicht
früher. Wir machen es auch nicht für Zuschauer, wir machen es um den Nachwuchs im Raum München eine Betätigung zu geben.
Ja.
Und da kämen die, aber muss man echt sagen, Innsbruck, Salzburg, Passau, Nürnberg, Weißenburg, Kempten, die kommen überall her, weil sie froh sind, dass sie da fahren können.
Ja.
Ja, bei den Amateuren ist dann da viel kürzer, das ist bloß 50 Minuten. Nicht wie in Wartenberg 1,5 Stunden oder was. Viel kürzer. Die fahren wie die Sau, die fahren einen 47er Schnitt.
Ja.
Ja. Ein Wahnsinn. Mhm. Ja. Und Hobbyfahrer haben wir extra noch, da geht's ja richtig runter. Da sind alle echt völlig keine dabei.
Okay.
Ja.
Ja, schön. Fahrst du selber noch Radl?
Wenig.
Wenig.
Wenig. Biergarten.
E-Bike oder normales Radl?
Sowohl als auch. Ich meine, in meinem Alter, wenn die anderen alle mit E-Bike fahren, und ich soll dann normal reden und vielleicht dann anhängen mit dem Hund hinten drauf, dann sage ich, ihr könnt es mir auch gerne machen. Wobei ich sagen muss, ich finde es übertrieben, dass die jungen Leute mit E-Bike fahren.
Ja, ich sehe heutzutage schon Kinder mit E-Bikes.
Also ja, das also von den SUVs gehen wir gleich zu den E-Bikes, dass Kinder in die Schule kommen. Ich verstehe es nicht, weil man will sich ja wirklich sportlich betätigen. Ja, und wer schaltet schon dann einen Strom ganz weg, wenn er mit E-Bike fährt? Das sind die wenigsten.
Wie siehst du allgemeiner zu der Zukunft vom Radsport?
Also ich sehe es positiv, weil man viel erkennen, dass Radfahren so gesund ist. Man braucht ja bloß schauen, in Wartenberg haben wir jetzt, wie heißt das Radeln?
Stadtradeln
oder ja. Was. Ja, also Wartenberg und ganz viele haben das zum Beispiel. Und es fahren so viele Leute mit dem Radl. Mhm. Und gut, da muss man sagen, lieber fahren sie mit dem E-Bike, als wir gar nicht.
Ja,
ja. Ja. Aber es fahren so viele Leute mit dem Radl. Und der Radsport auch. Ich brauche keine Halle, ich brauche keinen Tennisplatz. Das ist halt das Schöne beim Radlfahren und beim Radsport. Ich brauche zwar eine Rennstrecke dann, ja, aber die nutzen dann wieder so viel Leute auf einmal, dass ich das wieder ein bisschen kompensieren kann. Also ich bin zuversichtlich. Also, ich meine, dass sich das eine oder andere ändert vom Rennformat und sonst her. Ja. Aber früher reden und sagen, so Etappenrennen wie Bayern-Rundfahrt war oder Deutschland-Tour oder Tour de France oder was, das hat keine Zukunft. Also für mich ist das ein Schmarrn, denn wenn jetzt ich sage, ich fahre eine Etappe 200 Kilometer auf einem 15 Kilometer Rundkurs in einer Stadt, ja, dann sehen bloß die Leute, wo da dort sind, was. Mhm. Und wenn ich von A nach B 200 Kilometer fahre, dann habe ich einen ganzen Haufen Leute entlang der Strecke. Und die freuen sich alle, dass da was los ist. Mhm. Das war bei der Bayern-Rundfahrt, das ist bei der Deutschland-Tour, man braucht da bloß schauen. Ich meine, oder bei der Österreich-Rundfahrt, ich muss ein bisschen was daraus machen. Bei der Bergwertung muss ich halt was aufziehen. Mhm. Oder bei einer Sprintwertung, da muss ich halt ein Fest daraus machen. Mhm. Ja. Aber dann können die da dort in dem Ort sagen, wir waren da dabei. Mhm. Ja, wenn Feiden an der Filstrunden, der ist Deutschland so durchgefahren, Sprintwertung. Ja, aus dem raus ist ein Rennen gekommen, das 5 Jahre lang gelaufen ist.
Ja. Ja.
Also, ich bin der Meinung, dass das Format schon wirklich das ist, was interessiert. Und bei den Kriterien, da muss man halt schauen, ich meine, vielleicht auch ein bisschen kürzer, nicht 1,5 Stunden fahren, nicht 60 Kilometer, eine Stunde lang auch. Für Zuschauer, dass es nicht so langweilig ist, da kürzer und schneller, das ist so.
Ich habe das jetzt zum Zuschauen eigentlich ganz interessant gefunden, weil man, die kommen ja alle, was weiß ich, 1,5 Minuten vorbei oder so. Also langweilig wird da nicht, finde ich.
Es sind halt viele, ziemlich viele Runden, du weißt ja gar nicht mehr, wer jetzt.
Ja, du blickst halt dann irgendwann nicht mehr durch. Das ist halt das.
Ja. Ja, du musst halt echt
aufpassen.
Beim 6-Tage-Rennen noch viel krasser.
Ja, das kann man vorstellen.
Da bin dann ich hergegangen und bin als Sprecher so umgestiegen. Ich meine, alle haben ja die Startnummer, dass ich gesagt habe, das rote Trikot ist jetzt die Spitze. Der Gelbe ist an zweiter Position und der Blaue ist Vierter oder Achter oder der Letzte ist der Blaue. Dass die Leute sich leichter orientieren haben können.
Mhm. Ja.
Ist natürlich schwer. Ich meine, da habe ich jetzt 15 Mannschaften. 15 Fahrer. Und wenn ich da sage, ich habe da 50 Fahrer, dann kann ich mich ja so wieder nicht mehr orientieren. Das ist schon wieder schwieriger.
Mhm. Ja. Ja. Super, also wir haben jetzt echt viele Einblicke, gell? Die ganze, da merkt man jetzt echt einmal, was alles so dahinter steckt. Also das ist, das darf man ja, glaube ich, auch gar nicht meinen, was da alles so in der Organisation, gerade bei der Bayern-Rundfahrt, was das für ein Riesending ist.
Ja, bei den Championships, wenn man sich vorstellt, du musst die Städte oder die Orte, die musst alle dazu bringen, ja, wir wollen mitbringen. Unsere Feuerwehr macht mit.
Ja.
In der Urlaubszeit und so weiter. Das war nicht leicht, muss man schon sagen.
Ja,
ja. Ja, auf der anderen Seite, wenn das Ergebnis dann gut ist, dann ist jeder happy. Ja.
Ja. Cool. Super interessant alles. Super interessant.
Dann machen wir unsere Rapid Fire Questions.
Genau.
Gibt es etwas, was du unbedingt in deinem Leben noch machen möchtest?
Das ist lange. Wir reden schon seit ein paar Jahren, dass wir auf Kampenwagen gehen und schaffen es nicht.
Nicht?
Nein, ich weiß es auch nicht. Von meiner Frau, von der Erna, eine Freundin, die möchte unbedingt aufgehen, aber sie schafft es nicht. Sie sagt, ja, jetzt fahre ich da um. Ich meine, bei uns war es nicht so schwer, aber ach, wir werden es schon schaffen. Aber ich meine, mein Gott.
Ich war letztes Jahr.
Also, ja. Nein, also wir haben gesagt, also jetzt nicht vom Bauch her, wenn ich bei meiner Wanken kann, dann kann gegangen, die auf Kanten wandern oder was da. Ja, Probleme gibt schon auf. Aber mir geht es doch eigentlich so ganz gut. Und dann ist das was Schönes, wenn man mal so einen Ausflug machen kann.
Einfach Termin festlegen und dann.
Ja, muss gehen.
Muss gehen.
Was für Leidenschaften oder Hobbys hast du außer Radfahren?
Muss ich sagen, wenig. Ein bisschen Garteln. Ratschen. Wir haben eine gute Nachbarschaft.
Ah ja, die stimmt ja.
Und wir sitzen, also wenn es irgendwie geht, jeden Tag ein paar Stunden beieinander.
Ja.
Und ratschen und essen, trinken, lassen
sie uns wirklich. Genau.
Ja.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Ja, ich bin, sagen wir schon, ein kleiner Weltverbesserer und Kritiker und sonst noch was. Und ich denke, ich bin schon schwer dabei, dass ich einfach immer dieses negative Wickel aus und sage, nein, schaut und dumm, uns geht's doch eigentlich nicht ganz schlecht. Es kann viel besser sein, ist schon klar. Aber das immer das Negative, das möchte ich mir wegkommen. Das muss nicht sein. Man muss nicht alle anderen kritisieren und über alle schimpfen oder was.
Also ich kenne ja jetzt schon ein paar Jahre, aber das war mir jetzt eigentlich gar nicht aufgefallen, dass du so negativ oder so Kritiker warst.
Jo.
Nein, ich sage jetzt, du bist halt einfach geradeaus, wenn du was, wenn du sagst, aber.
Das auch, ja. Man muss ja auch ein bisschen geradeaus sein. Aber ich bin da schon so. Ja. Und da haben meine Kinder auch schon oft gesagt, bezweckst du was damit? Eigentlich nicht. Du kannst dich ärgern und sonst noch. Warum ärgerst du dich?
Ja.
Wenn du nichts verbessern kannst, wenn du es nicht ändern kannst, dann brauchst du dich nicht ärgern.
Das stimmt, ja.
Es bringt dir doch nichts.
Ja, das stimmt.
Was habe ich, wenn ich mich ärgert und nicht verbessern kann? Wenn ich sage, okay, ich habe einen Verbesserungsvorschlag und unsere so Kreuzung da drin. Dass ich sage, wenn ich da einen grünen Pfeil habe, da den festen grünen Pfeil, wenn ich jetzt reinfahre und möchte rechts abbiegen, könnte ich eigentlich immer mit dem grünen Pfeil rechts abbiegen.
Mhm.
Aber es gibt ja vielleicht Vorschriften oder Behörden oder wieder was.
Okay. Ja. Und dann können wir uns wieder über die Behörden ärgern. Und das lernen wir lieber nicht, weil
ich nicht. Ärgern wir uns nicht, können wir es ändern.
Ja. Hast du ein Morgenritual oder wir schauen die ersten 50 Minuten deines Tages aus?
Ja, als erstes schaue ich, wie viel Uhr das ist. Meine Woche. Ungefähr, dass ich weiß, passt. Dann muss ich meine Tabletten nehmen. Bluthochdruck und Schilddrüse. Mit dem Bad sauber machen ungefähr. Und dann frühstücken.
Und dann mit dem Hutgassi gehen, oder?
Nein, das macht Frau in
der Also, Welt. Genau.
Ja. Ich kann Zeitung lesen und österreichisch Frühstückfernsehen schauen.
Ah, okay.
Gut. Hast du einen Lieblingsplatz in Wartenberg?
Merzeserberg.
Das Bankerlum.
Genau.
Das Tischl und Bankerlum.
Das war noch was Silvester da oben. Also, da ist schön da.
Ja.
Wir gehen oft mit dem Hund, oder mit dem Hund, wenn wir so eine Gruppe sind, und so hinten rüber im Wald und hoppen uns halt dann auf da. Merzeserberg ist so. Ja. Schöner Platz in Wartenberg.
Jetzt sehe ich gerade die nächste Frage, haben wir kopiert von der.
Oh ja, genau. gibt es ein Fest oder eine Veranstaltung in Wartenberg, auf das du es nicht verzichten möchtest?
Sonnenbeinfeier.
Oh, als Fest. Jetzt hast du wieder
den Finger in die Wunde gelegt.
Ja, schneidest du dir raus dann.
Nein, Sport.
Weil es ja diese ausgefallen ist.
Ja, weil es ausgefallen ist, das ja. Ist halt Sport. Das ist. Aber
also der Platz ist halt gut, einfach.
Ja.
Ist halt schön zum Ratschen da drum, kann ich mal sagen. Oder?
Ja. Das stimmt,
ja. Die Atmosphäre, so, das ist doch eigentlich ganz gut.
Was darfst du dann zukünftig für Wartenberg wünschen?
Als erstes natürlich ein Radlerrennen. Das ist klar. Und als zweites Gewerbesteuereinnahmen. Weil wenn Gemeinde mehr Geld hat, kann es doch ein bisschen was umsetzen, was der Bevölkerung gut tut.
Und der grüne Pfeil.
Der grüne Pfeil. Das ist so eine Kleinigkeit, aber ich sage halt, wenn es jemandem hilft, und es tat Leute helfen.
Ja, da schleichen wir uns einmal, auf das schleichen wir uns hin und machen einfach mal ohne.
Das braucht man nicht.
Genau.
Aber du kommst ja schon gar nicht um mehr auf die rechte Spur, weil ja da...
Ja, weil du bloß aber zwei da Autos... ich beobachte es immer, wenn ich hinfahre. Da stehen zwei Autos dort, die Kanten fahren. Ja. Und jetzt Blackhead ist dahinter nochmal einer, der fahren kann. Schlimmste ist eigentlich, wenn von oben, aber von Marktplatz. Ja.
Dann maximal zwei.
Ich würde sagen, echt einer, der zweite bei Dunkelgelb und der dritte bei Rot. Ja, ist wirklich so.
Ja, das stimmt. Das ist
aber das nächste Mal, fast hier, dann kommt von oben gar nichts.
Ja.
Also sagen wir auch eine Einbahnstraße machen. Das ist schmal. Das kannst du nicht machen. Weil du müsstest das, wenn du herunter nicht fahren darfst, dann machst du über Sonnenhof oder unten rüber.
Oder beim Penny, durch.
Ja,
ja.
Geht.
Ja, gut, pass auf. Welchen Satz würdest du auf eine riesige Plakatwand schreiben, die jeder für eine Woche sehen kann?
Kein Mensch ist fehlerfrei.
Ist gut.
Ja.
Gibt es nichts hinzuzufügen.
Hast du ein Lieblingsbuch oder welcher Buch darfst verschenken?
Der Klaus Angermann hat von der Tour de France ein schönes Buch gemacht. Also Radlfahrer.
Klaus Angermann war das ein Moderator, oder?
Genau, der war bei Eurosport.
Und ja, genau.
Und war bei der Bayern-Rundfahrt als alter Mann schon mit 75 oder was, ist dann vorausgefahren im Lauschbeier-Fahrzeug. Und hat das gleich motiviert.
Ah.
Ja.
Wie heißt dein liebster Film? Lieblingsfilm, Dokumentationsfilm und so weiter?
Kannst du jetzt keinen sagen.
Kannst du keinen sagen.
Das ist witzig, weil manche Leute haben kein Buch und manche Leute haben keinen Film nicht.
Ja.
Also die, die ein Buch haben, meistens keinen Film mit umdreht.
Das ist stimmt.
Interessant. Hast du ein Lieblingsgetränk?
Das sage ich mal nach Tageszeit.
Ja, fangen wir an. In der Früh?
In der Früh trinke ich einen Tee. Ja.
Schwarzer oder Kräuter? Oder?
Ich würde jetzt eigentlich auch.
Einen schwarzen Tee.
Einen schwarzen Tee?
Wir trinken in der Früh Schwarztee, weil es meiner Frau vom Morgen her Kaffee nicht gut tut.
Aha.
Also trinken wir einen schwarzen Tee und den trinken wir eigentlich gerne und schon lang.
Und bei den
aber ich mag gerne ein Bier trinken, ich mag gerne einen Wein trinken, ich mag gerne einen Sekt trinken. Also ich bin da
offen für.
Es muss im Rahmen bleiben. aber ansonsten es soll ja natürlich ein guter Wein sein und ein gutes Bier sein.
Was ist ein gutes Bier?
Ach, das irgendwie. Ich trinke halt Augustiner. Ja. Mir schmeckt es halt.
Ja.
Und beim Essen, was schmeckt da? Was ist deine Leibspeise?
Meine Frau ist Vegetarierin. Also ist immer schwer. Für mich natürlich noch was zum Kochen. Und da muss ich sagen, mag ich einen Schweinsbrunnen schon narrisch gerne.
Okay.
Ist zwar dann das Problem, einen Schweinsbrunnen für eine Portion machen, das geht nicht. Du musst nicht öfters hintereinander einen Schweinsbrunnen. Aber dann gibt es halt einmal Schweinsbrunnen.
Hast du ein Lieblingslied?
Nein.
Hast du ein Instrument gelernt? Hast du ein Instrument gespielt?
Nein.
Nicht?
Nein. Der Triangel habe ich mal machen dürfen müssen.
Was?
In der Realschule in Moosburg. Da haben wir einen Lehrer gehabt und der hat ein Orchester gehabt oder was da. Und ich war total unmusikalisch, da ich kann da überhaupt nicht. Und der hat mich mein. Und dann habe ich einen Triangel, wenn du das kennst, da musst du ab und zu da drauf haben. Und dann kriegst du eine Noten besser in der Musik. Also meiner musst du das machen.
Das war bei mir auch so. Das war das Einzige, was er mir zugetraut hat, war dieser Triangel.
Nein, ich bin total unmusikalisch. Also, ist schade, weil ich finde, wenn man ein Instrument spielen kann, ist eine schöne Geschichte. Also, kann man eigentlich jeden bloß beglückwünschen, der ein Instrument spielen kann, ob das das oder das oder das ist, ist vollkommen egal. Ja. Aber wenn das jemand kann, weil es gehört ja auch wieder eine gewisse Disziplin dazu, damit man ein Instrument spielen kann, man das lernen und so weiter. Ja. Das ist ja doch auch ein bisschen bildend für die Person.
Also du hast kein Lieblingslied? Also
ja, kann ich jetzt nicht sagen.
Bist du ein Schlager, Rock, nein, irgendwas?
Nein. Okay. Also das ist irgendwo nicht so meine Welt.
Ja, ja.
Ich meine, ich höre zu, ich schaue aber so. Ich war in Verona auch in der Oper, ja, aber du musst auch sagen, mehr das Spektakel anschauen, ja, als wir dann der Opern-Spezialist
sein. Eine Frage habe ich vorher vergessen. Wo hast du denn deine Frau kennengelernt?
Bei einer Radsportveranstaltung natürlich.
Natürlich. Ist sie selber mitgefahren?
Nein, damals sind Frauen eigentlich. Also, die ist zwar Radl gefahren, aber die war da mit dabei. Und die hat in Putzbrunn gearbeitet. Und das Ehepaar, wo sie gearbeitet hat, in der Metzgerei, da ist sie auch Radl gefahren und war, glaube ich, Vorstand vom Verein oder so in der Richtung. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt.
Okay. Ja.
Gut. Und da draußen Meierfeld, das hast du, das habt ihr dann gemeinschaftlich gebaut, oder?
Das haben wir miteinander gebaut, genau. Ja. Ja. Waren wir dann die Ersten, wo...
Wollte gerade sagen, waren wir die Ersten dabei?
Wir waren die allerersten, wo wir draußen...
War das da 75
gebaut haben und Heizung sind, ja. Genau. Ja. 15. Juni sind wir da Heizung. Vom Marktplatz weg, ja, wir waren da, wo der Schott dann...
Wo ist denn dein Elternhaus?
Ballstraße waren fast mein Nachbar.
Echt?
Wir waren Nachbarn.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Ja. Das alte Haus, was wir gerissen haben vor 2 Jahren.
Ganz oben. Um.
Über den
Ballstraße, okay. 33.
Ja.
Ja. Ah. Ich muss sagen, das war eine Nachbarschaft. Das muss man so.
Das waren ja bloß ein paar Häuslein.
Waren 4 Häuser. Also Stromer, Prebst. Mhm. Oder Stromer Aufnahmen. Prebst, Gäbi und
Summerer.
Ja. Ja, gute Nachbarschaft. Aha. Haben schon was zusammengebracht, die Leute. Gut. Keiner hat ja Geld gehabt, aber.
Das ist auf alle so dran.
Ja. Das ist so. Ja.
Passt.
Doch. Passt.
Wenn es soweit passt.
Ja, freilich.
Dann sage ich danke.
Ja, gerne.
Dankeschön. War sehr, sehr interessant.
Das ist richtig.
Ja.
Gut, also
dann fährt
euch,
servus.
Servus,
fährt euch.
So, das war sie, unsere 48. Episode. Aufgenommen am 5. Juli 2024 beim Thomas Rademacher in Wartenberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.